Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das mögliche Aus für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist vorerst abgewendet. Die drastische Verschärfung einer EU-Richtlinie, die hohe Hürden bedeutet hätte, ist vom Tisch. Frankreich und Deutschland einigten sich kurz vor einer wichtigen Abstimmung auf einen Kompromiss. Dieser sieht vor, dass auch Brüssel Kontrollmöglichkeiten bekommt. Vor allem die zentrale Rolle des halbstaatlichen russischen Gazprom-Konzerns bei Nord Stream 2 sehen Kritiker mit Sorge.
24. April 2017. 5 europäische Unternehmen unterzeichnen einen Vertrag zur Finanzierung der neuen Ostsee-Pipeline. Mit dabei Altkanzler Gerhard Schröder. Er ist Präsident des Nord Stream 2 Verwaltungsrats. Hinter Nord Stream 2 steht der halbstaatliche russische Gaskonzern Gazprom. Er ist formal einziger Anteilseigner. Ihm gehören sowohl die Leitungen als auch das Gas. Die 5 Unternehmen sind als Investoren beteiligt. Die Erdgasleitung soll von Ust-Luga in Russland über die Ostsee bis nach Greifswald führen. Von hier aus soll das Gas dann auch auf den europäischen Markt weitergeleitet werden. Durch die Rohre sollen künftig pro Jahr bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas transportiert werden. Sie werden auf einer Strecke von 1200 Kilometern doppelt verlegt. Die Leitung ist bereits zu einem Viertel fertiggestellt. Die Gaspipeline Nord Stream 2 soll, so die Betreiber, Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden.
Die Bauarbeiten laufen schon seit Mai, doch noch heute Morgen drohte das Aus für das Milliardenprojekt Nord Stream 2. Denn Gas- und Pipeline-Rohre in einer Hand, das wollte die EU verbieten. Ganz so dramatisch kommt es jetzt aber nicht. Nach einem deutsch-französischen Kompromiss in letzter Minute wird es jedoch straffe Auflagen geben. So werden etwa die Durchleitungspreise reguliert. Denn die EU findet, die Pipeline aus Russland sei keineswegs nur ein Wirtschaftsprojekt.
Es ist auch eine politische Pipeline. Denn Gazprom ist ein Unternehmen, das der Russischen Föderation gehört, nahe am Präsidenten Russlands. Und deswegen ist es ein Mix, es ist eine wirtschaftlich und politisch relevante Gaspipeline.
Nord Stream 2 also unter verschärfter europäischer Kontrolle. Genau das wollte Deutschland in Brüssel eigentlich verhindern. Doch die Aufsicht ist der Preis dafür, dass jetzt erstmal weiter gebaut werden kann. Denn beim sensiblen Thema Gas hätte sich sonst auch Frankreich auf die Seite von Ländern wie Polen gestellt. Sie haben Sorge, dass Europa erpressbar wird durch Russland und Gazprom. Dieses Projekt wird die Energieflüsse in Europa neu ordnen. Westeuropäische Staaten werden profitieren. Zentral- und Osteuropa könnte schlechter dran sein. Und vor allem die Ukraine verliert, weil ihr Milliarden an Durchleitungsgebühren entgehen. Ob der heutige Kompromiss aber ihn beruhigt? US-Präsident Trump hatte die Pipeline-Pläne bei seinem letzten Brüssel-Besuch ebenfalls scharf kritisiert. Doch solche Warnungen hat die Bundesregierung konsequent überhört. Vielen hier in Brüssel fällt auf, dass Deutschland in letzter Zeit häufiger die Meinung anderer Staaten falsch einschätzt. CO2-Grenzwerte für Autos, Glyphosat und jetzt Nord Stream 2. In diesem Fall ist die Diskussion wohl auch noch nicht vorüber, denn die heutige Einigung ändert nichts am grundsätzlichen Streit, dass mit der Pipeline nämlich noch mehr russisches Gas nach Europa fließt.
Der Kompromissvorschlag geht nun in weitere Beratungen. Die Bundesregierung zeigte sich erleichtert über das Papier. Zugleich erklärte sie, es gebe kein Zerwürfnis im deutsch-französischen Verhältnis. Paris hatte sich ursprünglich gegen die deutsche Position im Pipeline-Streit gestellt.
Eigentlich ist Peter Altmaier heute in Sachen neue Stromtrassen unterwegs. Doch in den vergangenen Tagen hat vor allem das Thema Gas sein Ministerium beschäftigt. Bis zur letzten Sekunde habe man mit Frankreich um eine gemeinsame Position zu Nord Stream 2 gerungen.
Als Politiker ist man ja gewohnt, dass es ständig ganz schwierige Entscheidungen gibt, wo man manchmal erst kurz vor knapp weiß, wie sie ausgehen. In diesem Fall ist meine Erleichterung besonders groß, weil ich weiß, wie viele Länder in Europa mit diesem Thema ringen.
Die Kanzlerin stellt den Kompromiss als gemeinsamen Erfolg mit Frankreich dar.
Es ist in der Tat so, dass es eben bezüglich der Gasrichtlinie eine Einigung gegeben hat. Und die hat es nur gegeben, weil Deutschland und Frankreich sehr eng miteinander zusammengearbeitet haben.
Alles fein also zwischen den wichtigsten europäischen Verbündeten? Keineswegs, meint die FDP.
Frankreich hat mit seinem Positionswechsel in letzter Minute deutlich gemacht, dass es ziemlich sauer auf die Bundesregierung ist. Angela Merkel hat Macron ja auch hängen lassen. Anderthalb Jahre lang keine Antwort auf die große Europarede gegeben. Macron hat seine Position bei der Energie gewechselt.
Die Grünen beklagen, die Regierung habe das ganze Projekt Nord Stream 2 im Alleingang vorangetrieben.
Die Zerwürfnisse um Nord Stream zeigen, was für ein Spaltpilz dieses Projekt ist und warum es von Anfang an falsch war, dass Deutschland auf Kosten der Einheit der Europäischen Union dieses Projekt gefahren hat.
Die Linke dagegen fordert, man müsse Nord Stream 2 zügig zu Ende bauen. Mit der neuen Vereinbarung könne man leben.
Der Kompromiss, der heute gefunden worden ist, ist nach meiner Auffassung ein guter Kompromiss. Es ist ein guter Kompromiss im Sinne der Energiesicherheit in Deutschland. Es ist ein guter Kompromiss, was die Beziehung zu Russland betrifft.
Mit der neuen Nord Stream 2 Pipeline wird Russland seine Stellung als wichtigster Gaslieferant Deutschlands voraussichtlich weiter ausbauen.
Wie wichtig ist russisches Gas für Deutschland? Dieser Frage gehen wir auf tagesschau.de nach. Bundeskanzlerin Merkel hat in Berlin die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes eingeweiht. Sie sei überzeugt, dass Deutschland angesichts der Krisen in der Welt einen starken und leistungsfähigen Auslandsnachrichtendienst dringender denn je brauche. In dem gut 1 Milliarde Euro teuren Gebäude im Zentrum der Hauptstadt werden künftig etwa 4000 BND-Mitarbeiter Platz finden.
Was mag sich wohl dahinter verbergen? Eine kurze Begegnung der Kanzlerin mit dem Autarken und Unergründlichen, so zumindest charakterisiert der Künstler seine Skulptur, die im Hof der neuen BND-Zentrale steht. Drinnen dann Angela Merkel mit klarer Botschaft, ein starker BND sei in einer oft unübersichtlichen Welt wichtiger denn je. Sie warnt vor Cyberbedrohung und gezielt eingesetzter Propaganda.
Und deshalb müssen wir lernen, mit den sogenannten Fake News als Teil einer hybriden Kriegsführung auch umzugehen. Aus meiner Sicht ist das eine der entscheidenden Weichenstellungen für die zukünftige Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland.
3.200 Mitarbeiter sind schon hier, Platz ist für 4.000. Mitten in der Hauptstadt, der BND soll näher an Auftraggeber und Kontrolle sein, an Regierung und Politik, ein Hauch von mehr Transparenz des Geheimen.
Wir waren natürlich auch in der Vergangenheit schon sehr engagiert, aber hier alle unter einem Dach in der Nähe unserer Auftraggeber, das motiviert gerade in einem solchen Gebäude hier nochmal besonders. Und das macht auch Mut, jetzt interne Reformen in Angriff zu nehmen.
Nach dem NSA-Abhörskandal, in den auch der BND verwickelt war, gilt es, Vertrauen zurückzugewinnen. Alle unter einem Dach. Die technische Aufklärung, 1200 Mitarbeiter, ist allerdings vorerst hier im bayerischen Pullach geblieben. Das kritisieren Geheimdienstkontrolleure aus dem Parlament.
Es geht darum, dass es schwerer ist, diese Abteilung zu kontrollieren. Gerade jene Abteilung, die sich verselbstständigt hatte und die im Zentrum der Kritik des Untersuchungsausschusses stand. Gerade die kommen jetzt nicht nach Berlin und das halte ich für falsch.
Immerhin, der Umzug biete auch die Chance eines Neuanfangs, heißt es. Der hat seinen Preis. Allein der Bau der neuen Zentrale hat 1 Milliarde Euro gekostet.
Deutsche Unternehmen haben im vergangenen Jahr so viele Waren exportiert wie noch nie, im Gesamtwert von mehr als 1,3 Billionen Euro. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, fiel das Wachstum mit 3% allerdings deutlich geringer aus als im Jahr zuvor. Für 2019 rechnen Wirtschaftsexperten mit einem ähnlich hohen Zuwachs. Sorgen bereiten ihnen internationale Handelskonflikte sowie der Brexit. Der Bundesgerichtshof lehnt eine unbefristete Mietbindung von Sozialwohnungen ab. Die Verpflichtung von Wohnungseigentümern, staatlich geförderte Sozialwohnungen verbilligt zu vermieten, könne nicht unbegrenzt gelten, so die Karlsruher Richter. Private Investoren könnten jahrzehntelang, aber nicht unbefristet, zum Angebot von Sozialwohnungen verpflichtet werden. Geklagt hatte eine Wohnungsgenossenschaft.
Hier wird gebaut, was dringend benötigt wird, Sozialwohnungen. Das Prinzip? Private Bauherren bekommen Bauland günstig vom Staat. Im Gegenzug verpflichten sie sich, die Wohnungen deutlich unter dem marktüblichen Preis zu vermieten. Diese Sozialbindung gilt in der Regel für 15 Jahre. Einziehen darf in eine Sozialwohnung, wer einen sogenannten Wohnberechtigungsschein hat. Den bekommt, wer mit seinem Bruttogehalt unter gewissen Grenzen liegt. Diese sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Berlin liegt die Grenze zum Beispiel bei 19.200 Euro im Jahr. Das Problem? In ganz Deutschland gibt es zu wenige Sozialwohnungen.
Bezahlbarer Wohnraum ist kaum noch zu bekommen. Wir bräuchten also dringend mehr Sozialwohnungen. Die fallen aber immer mehr aus der Bindung heraus. Sie fehlen also. Insoweit müsste da dringend nachgerüstet werden auch.
Die Stadt Langenhagen in Niedersachsen verkaufte 1995 Grundstücke unter dem Marktwert und vergab günstige Darlehen. Dafür verlangte sie, dass die Wohnungen dort für immer Sozialwohnungen bleiben. Heute entschied der Bundesgerichtshof, eine Bindung auf ewig darf nicht sein. Sind die Vorteile beim Kauf des Grundstücks durch die Nachteile bei den Mieteinnahmen aufgebraucht, muss der Eigentümer wieder normal vermieten dürfen.
Aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgt, dass der Staat einem Subventionsempfänger keine beliebigen Beschränkungen auferlegen darf.
Will der Staat Sozialwohnungen für immer, kann er sie zum Beispiel selber bauen.
Die Freie Universität Berlin wird die Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Giffey auf mögliche Regelverstöße prüfen. Die SPD-Politikerin selbst habe die Hochschule darum gebeten, nachdem Plagiatsjäger der Internetseite Vroniplag zahlreiche wörtliche oder sinngemäße Textübernahmen gefunden hätten. Das berichtet der Spiegel. Giffey wies ein bewusstes Plagiat zurück. Sie habe die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst.
In der Pfalz sind 5 Menschen bei einem Brand ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Dachwohnung des Mehrfamilienhauses in Lambrecht ausgebrochen. Rauchmelder gab es vermutlich nicht. Im Schlafzimmer fand die Feuerwehr dann die Toten. Mindestens 2 von ihnen stammen den Ermittlern zufolge aus Polen. Den anderen Bewohnern gelang es, das Gebäude unversehrt zu verlassen. Die Brandursache ist noch ungeklärt.
Ein halbes Jahr nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua hat heute offiziell der Abriss der Ruine begonnen. Der Bau einer neuen Brücke soll bereits im März starten. Die vielbefahrene Morandi-Brücke in der norditalienischen Stadt war Mitte August auf einer Länge von 200 Metern eingestürzt. 43 Menschen kamen dabei ums Leben. Zahlreiche Anwohner mussten ihre Häuser räumen. Der CDU-Politiker Jörg Schönbohm ist tot. Wie seine Partei mitteilt, starb der ehemalige Innensenator von Berlin und Innenminister von Brandenburg vergangene Nacht im Alter von 81 Jahren. Schönbohm machte erst Karriere in der Bundeswehr, später zog es ihn in die Politik. Dort galt Schönbohm als konservativer Politiker, der mit seiner Linie immer wieder auch aneckte.
Jörg Schönbohm, ein General, der Politiker wurde. In beiden Funktionen war er prägend. 1937 geboren im brandenburgischen Neugolm, entscheidet er sich im Westen für die Offizierslaufbahn. Sein wohl wichtigster Auftrag, die Integration der Nationalen Volksarmee in die Bundeswehr im Zuge der Wiedervereinigung. Er ist schon Ende 50, da wechselt er in die aktive Politik. Schönbohm wird Innensenator in Berlin. Der Christdemokrat polarisiert, geht unnachgiebig gegen Hausbesetzer vor. Die Abschiebung von Kriegsflüchtlingen trägt ihm viel Kritik ein.
Ja, ich bin für Recht und Ordnung und bin nicht für Unrecht und Unordnung, wie manche, die hier in der Politik eine Rolle spielen.
Dann die neue politische Herausforderung, Vorsitz der zerstrittenen CDU in seiner alten märkischen Heimat. 10 Jahre lang ist er Innenminister in einer SPD-CDU-Regierung. Auch bundespolitisch verschafft er sich Gehör. Er gilt als Merkel-Kritiker, fordert stets die Schärfung des konservativen Profils der Partei.
Darum ist es wichtig, dass wir eine klar erkennbare Spur ziehen, ein Profil entwickeln, wo man weiß, das ist CDU. Ob stürmt oder schneit, egal wo der Wind herkommt, die CDU steht.
Zu seinem 80. Geburtstag wird er ausgiebig gewürdigt. Auch im Ruhestand beteiligt er sich an parteipolitischen Debatten. Die Leidenschaft für die Politik hat der bekennende Konservative nie verloren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 9. Februar.
Ein Sturmtief über Schottland sorgt auch bei uns für Turbulenzen, dazu Regen, der im Südosten für gefährliche Glätte sorgen kann. In weiten Teilen Deutschlands wird es aber sehr mild. Heute Nacht verlagert sich Regen aus Nordwesten nach Südosten. Vor allem in Bayern kann der Regen gefrieren, auch Schnee ist dabei. Hinter dem Regenband klart es teilweise auf und morgen gibt's mal Sonne, mal Wolken. Schauer sind besonders in der Mitte und im Norden unterwegs, in Küstennähe auch einzelne Gewitter. Im Münsterland heute Nacht bis 8, im Südosten frostig bis minus 5 Grad. Dort morgen 5, im Norden und Westen milde 10 bis 13 Grad. Auch am Sonntag sehr windig bis stürmisch, dabei verbreitet Regen, im Bergland später Schnee. In der neuen Woche wird es kälter und es fällt zunehmend Schnee, an den Alpen auch längere Zeit.
Um 21.45 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Streit um Nord Stream 2, der schwierige Pipeline-Kompromiss. Und deutscher Berlinale-Beitrag, wie das Drama eines Kindes das Publikum aufwühlt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.